Ganz mit dem Medienmagazin, der Hauptpreisträger des Hans-Joachim-Frühlings-Preises 2011. Den stelle ich Ihnen jetzt vor mit einem kleinen Ausschnitt aus der Heute-Sendung vom 11. März.
Wie ist denn jetzt bei Ihnen die Situation in Tokio?
Es wackelt die ganze Zeit, es hat sehr viele kräftige Nachbeben gegeben und eines war sogar so stark wie das erste, zumindest fühlte sich das für uns so an. Ich habe gerade einen Anruf aus China bekommen von meiner Frau. Dort wird im chinesischen Fernsehen vermeldet, dass die chinesischen Experten vermuten, dass es heute Nacht noch ein weiteres sehr schweres Beben gibt. Wir konnten das hier jetzt nicht bestätigen, aber die Häuser wackeln nach wie vor und alle hier haben ein sehr mulmiges Gefühl.
Ja, der Hans-Joachim-Frühlings-Preis 2011 für Fernsehjournalismus erhält der ZDF-Korrespondent Johannes Hano. Und ja, vielleicht kennen Sie den Namen Hano. Bereits mit seiner sehr ruhigen und aber auch scharfen Art hat sein Vater aus Ost-Berlin seinerzeit berichtet. Vielleicht fällt ja der Apfel nicht weit vom Stamm, um mal diesen ausgezehrten Vergleich zu bemühen. Ich konnte Johannes Hano in Peking erwischen. Er macht gerade einen Kurzurlaub von seiner Japan-Berichterstattung und habe das Gespräch eben kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Der Medienmann der Woche.
Den Hans-Joachim-Frühlings-Preis für Fernsehjournalismus 2011 erhält der ZDF-Korrespondent Johannes Hano für seine präzisen und aufklärenden Analysen und Berichte über die Natur- und Nuklearkatastrophe in Japan. Johannes Hano, herzlichen Glückwunsch. Der Preis an sich ist ja schon eine Ehre, aber Sie reihen sich ein in die Riege der Preisträger von Thomas Roth 1995 über Günter Gauss, Ulrich Tilgner, Antonia Radus, Nikolaus Brender, um nur wenige zu nennen. Das ist ja schon toll, aber ehrlich, bleibt zwischen Radioaktivität und Dauerbeben in Japan der Moment des Genießens solcher Anerkennung?
Also den ersten Moment des Genießens hatte ich, als wir gestern von Fukushima zurückgefahren sind. Wir waren ja in Fukushima kurzfristig, um mal zu gucken, wie das dort wirklich aussieht. Man möchte ja auch gerne über Dinge sprechen, die man kennt. Das war ein bisschen schwierig, da hinzukommen, hat ein bisschen Angst vorher auch. Aber als wir dann zurückgefahren sind, die Anspannung abfiel, das Erdbeben, das wir dort miterlebt hatten, vorbei war, da hatte ich zum ersten Mal die Muße, mir darüber Gedanken zu machen. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr über diesen Preis gefreut.
In der Begründung heißt es ja weiter, trotz der unübersichtlichen und sich ständig verändernden Informationslage vermochte er die politischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen überlegt einzuordnen, ohne zu verharmlosen und ohne zu dramatisieren. Auch in einer Ausnahmesituation blieb Johannes Hano den Maßstäben eines kritischen, unbestechlichen Journalismus verpflichtet. Hand aufs Herz, Johannes Hano, wie viel davon ist Mentalität, wie viel Kalkül, bewusste Überlegung, unaufgeregt zu provozieren? Es schließt sich ja normalerweise aus. Reflektieren Sie sich da selbst?
Also in den ersten Tagen hat es eine ganz besondere Bewandtnis damit gehabt. Es war schlicht und einfach so, dass wir durch dieses Erdbeben selber so wahnsinnig emotional aufgewühlt waren. Wir waren im 13. Stock und ich war im 13. Stock. Das Haus hat geschüttelt. Ich hatte drei Jahre zuvor das Erdbeben in Sichuan gesehen. Und die vielen Toten, die vielen Leichen überall. Und hatte große Angst, dass mir das auch passieren und bevorstehen könnte. Und wenn man so emotional aufgewühlt ist, dann muss man sich einfach, wenn man in unserem Job arbeitet, muss man versuchen, sich unter Kontrolle zu kriegen. Und ich glaube, diese Spannung, die in mir war, ich habe mitgefühlt mit den Japanern, weil ich wusste, wie sie das erfüllen, weil ich selbst gefühlt habe an diesem Tag. Und gleichzeitig den Job machen, versuchen, sich zu kontrollieren. Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis hat dazu beigetragen, dass ich mich einigermaßen im Griff gehalten habe und trotzdem vielleicht auch nicht untertrieben habe.
Aber wenn man Ihre Reportagen aus China kennt, da ist es ja ähnlich. Also gibt es so etwas, dass Sie sich runterdimmen oder ist das genetische Vorbelastung?
Nein, genetische Vorbelastung würde ich nicht sagen, wenn Sie da auf meinen Vater anspielen. Aber klar, wir haben natürlich viel geredet miteinander. Ich habe mir viel von ihm abgeguckt. Ich bin der Meinung, dass der Zuschauer ein Recht darauf hat, vernünftig informiert zu werden. Und gerade wenn Sie, weil Sie China angesprochen haben, hier in China ist genau das Problem. Hier gibt es keine wirkliche Information, hier gibt es keine nüchterne Analyse, hier gibt es keine klaren Aussagen, die kritisch sich mit der Position zum Beispiel der Regierung auseinandersetzen würden. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von uns westlichen Journalisten auch in China ist, eben das zu übernehmen und ein bisschen voranzutreiben, was die chinesischen Journalisten ja oft auch unter Androhung von Strafe gar nicht tun dürfen. Wir können einen Schritt weitergehen, wir müssen dafür auch kämpfen. Wir müssen permanent den Druck also auch erhöhen von unserer Seite, um immer mehr der Wahrheit näher zu kommen. Und gleichzeitig müssen wir versuchen, da eben nicht Teil eines Spiels zu werden. Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung manchmal, denn uns wird ja hier vorgeworfen, wir seien sozusagen Agenten des Westens, wir würden aus den diversen Kanzlerämtern, Regierungsgebäuden direkt gesteuert. Also da sind wir sowieso immer dabei, uns irgendwie zu justieren, zu einen Weg zu gehen, der journalistisch notwendig ist, ohne Teil des Spiels zu werden.
Gibt es denn Versuche aus dem Bundeskanzleramt oder aus anderen Regierungsebenen, Sie abzuschöpfen?
Nein, also ich glaube, also ich persönlich habe das nie erfahren, nie erlebt. Das heißt ja immer, dass es auch mal durchaus Kollegen gibt, die für den BND arbeiten, ja, aber da kenne ich keinen und habe das nie erlebt. Ich habe nie mitbekommen, dass auf uns Druck ausgeübt worden ist. Da ruft auch keiner an. Ganz im Gegenteil, wenn wir unter Druck sind, dann suchen wir manchmal um Hilfe nach. Ich sag mal, beim Außenministerium in Berlin, wenn unsere Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, wenn unsere Visa wieder nicht verlängert werden sollen, dass man dort auf politischer Ebene Druck macht. Das ist eher andersrum. Die fühlen sich manchmal ein bisschen von uns unter Druck gesetzt, wenn wir sagen, ihr müsst jetzt aber hier mal dafür sorgen, dass ihr auf euren Ebenen mit euren Gesprächspartnern denen klar macht, dass das so nicht geht mit der Pressefreiheit, mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, mit dem Druck auf die Mitarbeiter, auch auf unsere chinesischen Mitarbeiter. Also da läuft der Druck eher in die andere Richtung.
Als man beim ZDF ihre Korrespondentenstelle in Peking mit dem Berichtsgebiet Japan kombinierte, ahnte man sicher nicht, dass es eines Tages mal völlig ausreichen würde, aus einem der Länder nur zu berichten, weil jeder Tag unter Volllast gefahren wird. Sie hatten eigentlich die Grenzregion Chinas besucht, schlagen sich nun aber mit Millisievert und Schlamperei bei Atomreaktoren und Tausenden von Toten durch Tsunami und Erdbeben rum. Und was war für Sie das schwierigste Problem jetzt in den letzten Tagen?
Ganz persönlich muss ich sagen, sind es zwei Dinge gewesen. Das erste war tatsächlich die radioaktive Belastung, damit irgendwie umgehen zu lernen. Also in den ersten Tagen nach dem Beben, als wir dort waren, in Tokio noch mit der Mannschaft, war alles so ungewiss. Wir waren rund um die Uhr geschaltet, haben Lives gemacht und wir hatten kaum noch Zeit, irgendwie uns mal mit uns selber zu beschäftigen, mit unseren Ängsten, die wir natürlich auch hatten. Und irgendwann, als die beiden Reaktoren explodierten mussten, habe ich dann sofort gesagt, so jetzt reicht's, das werden wir nervlich alle nicht mehr durchhalten. Wir müssen erstmal Distanz gewinnen zwischen uns und der Katastrophe, damit wir mit uns selber klarkommen lernen, damit wir wieder verstehen, was unsere Ängste sind. Und dann, wenn man das einigermaßen im Griff hat, kann man vielleicht auch wieder einen kühlen Kopf bewahren. Meine größte Sorge war, dass wir möglicherweise selber ein bisschen durchdrehen irgendwann, wenn wir nur noch damit beschäftigt sind, unsere eigenen Ängste in den Griff zu bekommen, ohne die Zeit dafür zu haben. Also haben wir gesagt, wir müssen raus. Journalistisch war das schwierig, weil auf der einen Seite müsste man eigentlich hin, aber man hatte zu wenig Informationen. Und dort jetzt die richtigen Informationen finden, sich die Zeit geben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch versuchen, das eigentliche, die Komplexität solcher Nuklearkatastrophen mehr zu verstehen, das war mit das Schwierigste. Und emotional hat man natürlich auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, die natürlich auch wahnsinnig aufgeregt waren. Und ich konnte ja keinem sagen, pass mal auf, jetzt, wir sind jetzt hier sicher. Viele haben sich gefragt, sollen wir ganz verschwinden? Dann muss man mit den Leuten reden, man muss versuchen, mit denen irgendwie über das Problem zu reden, dass sie sich wieder stabilisieren, dass man sich selber auch stabilisiert. Das war sehr, sehr schwierig in den ersten Tagen. Und dann die permanenten Nachbeben. Das ist auch eine Sache, die einen emotional betrifft, wenn man in dem Gebäude drin ist und auf einmal wackelt alles wieder und es schunkelt. Man denkt sich, mein Gott, also werden wir das irgendwie in den Griff bekommen? Wird die Struktur halten, diesmal? Das war schon emotional alles sehr belastend. Und jetzt ganz praktisch ist es so, wir haben ein neues Handwerkszeug sozusagen jetzt in Japan. Das ist der Geigerzähler, der ist unser ständiger Begleiter, den haben wir immer dabei. Und wir konnten, als wir nach Fukushima gefahren sind, regelrecht sehen, wie von Tokio Richtung Fukushima die Strahlbelastung wirklich Meter für Meter steigt und immer höher wird. Es war dann alles noch im einigermaßen akzeptablen Bereich. Wir haben uns mit unserem Betriebsarzt vorher auch noch beraten und nachher. Aber klar hat man da Angst. Man konnte auch feststellen, es gibt bestimmte Orte, an denen ist die Strahlung sehr hoch und ein paar Meter weiter ist sie gar nicht mehr da, vorhanden, in der Stadt selbst. Das heißt, der Umgang mit der Radioaktivität, wie muss ich als Journalist und mit meinem Team und Fernsehen halt bedeutet halt auch immer mit vielen Leuten unterwegs zu sein, wie kann ich die Verantwortung übernehmen? Wie können wir als Team damit umgehen, dass wir jederzeit möglicherweise in die Radioaktivität hineingeraten, möglicherweise auch in eine höhere Konzentration? Dürfen wir da überhaupt noch drüber berichten? Oder müssen wir uns weit davon entfernt halten? Dann verstehen wir das Problem gar nicht, was man als Journalist aber tun muss, wenn man darüber erzählt. Also das sind sehr schwierige Situationen bisher gewesen und das wird leider auch noch eine Zeit lang anhalten, glaube ich.
In der Diskussion in Deutschland merkt man einen Widerspruch. Einerseits wird die German Angst betitelt, also Geigerzähler ausverkauft und Jodtabletten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Erfahrung von Tschernobyl. Und dann hört man wieder, in Japan sieht man es selbst in der Bevölkerung anders, mit stoischer Ruhe. Und andererseits hat man da zwei Atombombenabwürfe gehabt 1945. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Also erstmal muss man sagen, es läuft sehr unterschiedlich in Japan. Also je näher man an dem Reaktorunglück ist, an der Reaktorkatastrophe, desto emotionaler werden die Menschen. Dort oben vor Ort in Fukushima sind die Menschen zermürbt, haben sie Angst und sagen nie wieder Atomkraft, weil sie dort direkt die Auswirkungen spüren. Je weiter südlich oder nördlich man kommt, je weiter man sich also entfernt, desto ruhiger und gelassener gehen die Leute mit dieser Katastrophe um. Wobei man sich da nicht täuschen darf. Also selbst in Tokio und in Osaka, wo wir auch zwischendurch mal waren, die Leute diskutieren darüber. Aber das ist eine andere Mentalität. Also man muss erstmal Ruhe bewahren. Das ist in Japan so drin. Und das Zweite ist, es wurde immer eine Unterscheidung gemacht zwischen guter und schlechter Kernenergie. Die Atombombe ist schlecht und die friedliche Nutzung ist gut, weil sie Japan hilft, weil sie Japan Wirtschaftsaufschwung überhaupt erst möglich gemacht hat. Und das wird in der Schule den Kindern schon eingetrichtert. Da gibt es Museen, da werden die Kinder hingeführt, da werden Atomkraftwerke mal besichtigt und so weiter. Also die Kinder sind dort aufgewachsen mit dem, wenn Sie sagen, schizophrenen Gedanken, dass es eine gute und eine schlechte Kernenergie gibt. Aber das ist tatsächlich so. Und das wird im Moment gerade zerbröselt langsam, mehr und mehr. Je näher man an die Quelle dieses neuen Unglücks kommt, je mehr man nach Fukushima kommt, desto schneller zerbröselt das. Und das wird sich aber auch irgendwann ausbreiten. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn die Angst geht um in Japan.
Aber Ihre Berichterstattung und die Ihrer Kollegen führt dann eben dazu, dass hier die Apotheken keine Jodtabletten mehr haben. Ist doch irgendwie auch paradox. Sie wollen die wahre Gefahr natürlich nicht verschweigen, aber sie führt dann seltsamerweise 8000 Kilometer weiter eher zu einem sensiblen Verhalten als in Japan selbst.
Ja, aber das müssen Sie eigentlich die deutschen Zuhörer fragen, warum sie sich da so verrückt machen. Ich habe mehrfach versucht, auch in den Live-Gesprächen, die wir geführt haben, klarzumachen, dass es da gar keinen Grund zur Panik gibt im Moment, sondern es ist wichtig, dass man sich klar darüber wird, über die Fakten, damit man für den Fall X, und das müssen wir jeden Tag tun, gewappnet ist und bereit ist, etwas zu tun. Aber die Tatsache, dass dieses Atomkraftwerk 10.000 Kilometer entfernt von Deutschland liegt und in Deutschland die Leute anders als überhaupt im Rest der Welt, muss man ja sagen, ja, die Geigerzähler aus den Regalen hamsterkaufmäßig herausholen. Das ist eine psychologische Frage, die man in Deutschland tatsächlich mal diskutieren muss, warum es da so weit geht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube, dass wir eben vielleicht ein bisschen selbstkritischer sind und ein bisschen weiter denken, als man das in anderen Ländern tut. Und hier im asiatischen Raum gibt es eine gewisse Obrigkeitshörigkeit. Das ist nicht nur in China so, das ist auch in Japan so. Das gibt es bei uns nicht und wir stellen einfach viel früher vielleicht auch entscheidende Fragen. Das ist nicht so schlecht, finde ich.
Nun erholen Sie sich kurzzeitig in Peking bei Smog und Zensur. Vielleicht noch ein ganz kurzes aktuelles Update zum inhaftierten Künstler Ai Weiwei in China. Gibt es da möglicherweise Hoffnung, dass er zumindest ein faires Verfahren bekommt?
Also nach allem, was wir in den letzten Jahren hier erlebt haben, muss man ganz klar sagen, nein. Es herrscht ja auch, wenn die chinesische Regierung immer wieder betont, China sei ein Rechtsstaat, es herrscht ja eine reine Willkür im Rechtssystem. Und insofern kann man nicht damit rechnen, dass Ai Weiwei einen fairen Prozess bekommt, genauso wenig wie Liu Xiaobo einen fairen Prozess bekommen hat. Interessanterweise heißt es hier oft übersetzt ja nicht Rule of Law, sondern Rule by Law. Das heißt also nicht, dass Recht herrscht, sondern es wird mit dem Recht geherrscht. Das kann man natürlich dann jederzeit auch wieder außer Kraft setzen. Hier steht über dem Recht die Kommunistische Partei und wenn die der Meinung ist, dass Dinge anders sein sollten, dann wird das Recht ausgehebelt. Und das haben wir Journalisten hier, ausländische Journalisten, in den vergangenen Monaten massiv direkt auch zu spüren bekommen. Da hat man uns gesagt, ihr müsst nicht glauben, dass ihr irgendwie durch das Gesetz geschützt seid. Das ist reine Willkür. Insofern glaube ich nicht, dass Ai Weiwei eine echte Chance hat. Aber man wird es sehen, man kann nur hoffen, dass sich die chinesische Regierung auch an ihr eigenes Recht hält. Denn vom beschriebenen Gesetz her hört sich das alles sehr gut an, hätte er längst schon seinen Anwalt sehen müssen. Ich glaube, es gibt wenig Hoffnung. Im Moment haben wir einen totalen Rollback in China, der uns alle noch massiv beschäftigen wird. Ich glaube auch sogar noch stärker als das Erdbeben in Japan. Und wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass sie irgendwie bereit sind, auch zu unseren Konditionen, westlichen Konditionen zu spielen. Das funktioniert nicht. Hier hat sich eine Supermacht neu aufgebaut, die selber sagt, was sie tun und lassen will. Und die Welt muss sich damit einrichten und muss sich darüber klar werden.
Johannes Hanow, Leiter des ZDF-Studios in Peking, mit Berichtsgebiet Japan, der diesjährige Hans-Joachim Friedrichs-Preisträger. Gratulation nochmal von dieser Stelle aus.
Danke Ihnen.